Deutschlandfunk Kultur. On Tour. Mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier live in Eberswalde an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Deutschlandfunk Kultur hat das Studio verlassen, ist on Tour im Land, heute im brandenburgischen Eberswalde. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, dass Sie da ist. Viktoria Reichelt, Journalistin und Moderatorin, unter anderem beim ZDF, bei ZDF heute live, aber man kennt sie auch. Vor allem, glaube ich, wenn man jünger ist, aus YouTube- und Instagram-Formaten, die da oben beispielsweise bei YouTube 300.000 Followerinnen und Follower. Aber erstmal sage ich Viktoria Reichelt ganz herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Danke, danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen, schön, euch alle hier zu sehen im schönen Eberswalde.
Ja, zum ersten Mal in Eberswalde?
Nee, war schon mal verwandtschaftlich bedingt hier vor ein paar Jahren, aber nicht an diesem wunderschönen Campus.
Wir haben uns gedacht, dass wir, wenn wir an eine Hochschule gehen, in unserem Gästerepertoire schauen, wer spricht am ehesten noch die Sprache junger Menschen. Das können vielleicht auch andere, aber ich weiß, dass Viktoria Reichelt es gut kann. Ich habe es ja gerade schon gesagt, durch verschiedene digitale Formate, wo eben auch versucht wird, so die klassische Nachrichtenagenda, Themen, die man sonst so aus Tagesschau, aus Heute und so weiter kennt, eben doch anders aufzubereiten. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen die Messlatte, die ich jetzt gesetzt habe.
Alles klar, ich werde versuchen, alle 2-3 Sätze so ein Jugendwort einfließen zu lassen. Irgendwie cringe, cool, alles in die Richtung.
Ja. Macht man?
Mhm. Nein, macht nicht man mehr, natürlich ne? nicht.
Nee. Nee, aber dann denken so ältere Menschen, aha, das
genau.
ist jung. Alles klar.
Genau.
Sehr gut, das hätten wir schon mal geklärt an dieser Stelle. Wir schauen wie immer natürlich auf die Themen des Tages hier bei Studio 9, aber wir sind natürlich auch interessiert daran, was hier vor Ort so die Themen sind, was gedacht wird. Das wird so ein bisschen die Mischung sein. Und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, sie hat es ja schon eigentlich im Namen, hier wird sehr viel Zukunft gedacht, Zukunft sehr konkret gedacht. Das werden wir zum Thema machen. Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema der Tagesagenda heute. So vor knapp 2 Stunden ist ein Trio aus Luisa Neubauer und den Spitzenvertretern der Deutschen Umwelthilfe und auch des BUND, des Umweltverbandes, vor die Berliner Presse getreten, weil sie nämlich ankündigen, etwas zu tun, was sie schon mal gemacht haben, nämlich vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um die Bundesregierung zu verklagen für ihr Klimaschutzgesetz. Das hat so ein bisschen Déjà-vu-Charakter, oder?
Ja, ich habe auch, als ich das gelesen habe, gedacht, Moment mal, diesen Moment hatte ich schon mal, und zwar 2021, ne, wo es die letzte Klage gab oder die letzten Klimaklagen und auch ein sehr bedeutendes Urteil.
Ja, weil damals nämlich ja gesagt wurde, das Klimaschutzgesetz damals noch der Großen Koalition, Angela Merkel als Kanzlerin, SPD als Koalitionspartner, ist zwar schon nett, aber nicht einfach ambitioniert genug. Also das wirklich zum Schutz der Lebensgrundlagen künftiger Generation, das ist ja Verfassungsrang, einfach das Gesetz konkreter werden muss. Dann wurde es noch von der Großen Koalition konkreter gemacht. Und was hat die Ampel gemacht? Ist ja auch logisch, eine Regierung, bei der die Grünen dann beteiligt sind, dass die dann dieses Klimaschutzgesetz verschärft haben.
Das war andersrum, ne? Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das Komische an diesem doch sehr bedeutsamen Urteil, wo man eigentlich gesagt hat, der Staat hat eine Schutzpflicht den Bürgern gegenüber und diese Schutzpflicht gilt für alle Generationen gleichermaßen. Da wurde dann viel geklatscht nach diesem Urteil und im Frühjahr dieses Jahres hat dann die Ampelkoalition das Klimaschutzgesetz dieser Koalition ziemlich entschärft. Das war auch irgendwie so ein komischer Tag, weil irgendwie ein paar Stunden bevor die das verkündet haben, der Expertenrat für Klima noch gesagt hatte, sie würden das dringend desempfehlen quasi, dieses Gesetz aufzuweichen. Es ging darum, dass die verschiedenen Sektorziele für die einzelnen Bereiche, also für Verkehr und andere Bereiche, aufgeweicht wurden und man jetzt nur noch über den großen Bogen guckt. Und da haben viele Verbände aufgeschrien, unter anderem auch der Expertenrat für Klima, und gesagt, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee.
Ja, spannend, wie das ausgehen wird. Also wie gesagt, heute ist die Klage angekündigt und diese Bundesregierung hat ja eh schon die liebe Not mit dem Verfassungsgericht, ne, was so ihre Politik angeht. Also was aber auch hart ist, weil ich meine, die letzte große Entscheidung in Sachen Klima indirekt war, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, so wie ihr den Klimaschutz finanzieren wollt mit dem Klimatransformationsfonds, so geht es leider nicht.
Ne? Ja, und jetzt kommen wieder die anderen und sagen, so wie ihr den Klimaschutz jetzt gerade ausgestaltet, nämlich nicht genug, so geht's auch nicht. Ja, gut.
Jetzt wollte ich fast sagen, arme Ampel.
Arme Ampel, genau. Aber damit Mitleid halten wir uns jetzt mal zurück. Ist ja irgendwie auch ihr Job, das alles
richtig
zu vereinen.
Politik, also erstens die richtigen Ziele und dann handwerklich gut machen. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ein Thema, das uns beschäftigen wird, sicherlich auch in den nächsten Wochen, wenn dann diese Klage verhandelt wird und auch irgendwann entschieden wird. Ein Thema dieses Tages, über das wir hier schon mal gesprochen haben, wir werden über weitere sprechen, hier live in Eberswalde in Brandenburg und das sei schon mal erwähnt, Brandenburg ist ja eines dieser Bundesländer, das natürlich, wie wir alle, schon gewählt hat, Europawahl, aber auch Kommunalwahl, aber eben auch wählen wird, einen neuen Landtag, nämlich am 22. September. Das wird jetzt nicht nur, aber eben auch gleich Thema sein, hier heute im Deutschlandfunk Kultur live aus Eberswalde. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, hier live in Eberswalde und natürlich auch, wenn Sie uns heute im Radio hören oder im Podcast. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute live aus Eberswalde. Wir freuen uns, hier zu sein an der Fachhochschule für nachhaltige Entwicklung mittendrin auf dem Stadtcampus. Es gibt auch einen Waldcampus, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Wir sind also mittendrin in Eberswalde und wir sind natürlich auch mittendrin in spannenden Zeiten, gesellschaftlich, politisch. Ich habe es gerade schon gesagt, Brandenburg, ein Land, das vor einer Landtagswahl steht, ein ostdeutsches Land, ein neues Bundesland, wie man so sagt. Wir sprechen darüber mit meinem heutigen Gast, der Journalistin und Moderatorin Viktoria Reichelt. Und ich freue mich, dass wir einen weiteren Gast jetzt hier bei uns haben. Jan Feldens, der bis vor kurzem, es ist richtig, Sie sind gerade fertig geworden, internationale Forstwirtschaft studiert hat und jetzt heute hier bei uns ist. Schönen guten Tag.
Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke.
Und Sie sind auch Host, also Sie sind quasi Kollege, Sie sind Host des Podcasts hier der Fachhochschule.
Genau. Ich bin war bis zum jetzigen Zeitpunkt quasi der Host von HNEE Voices, unserem Podcast an der Hochschule. Bin jetzt aber quasi scheidend und gebe das ab an meinen Kollegen, aber habe auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen.
Mhm. Wunderbar, dann ist es ja ein einziges Kollegen- und Kolleginnengespräch.
Ja, aber wir müssen uns jetzt natürlich idealerweise, das ist ja immer so das große Thema, wenn wir rausgehen mit Deutschlandfunk Kultur, mit dieser Serie, die wir jetzt machen, Deutschlandfunk Kultur on Tour, haben wir natürlich das Ziel, aus dieser berühmten Bubble rauszukommen. Also, dass man sich nicht immer nur in der Hauptstadt bewegt, in Journalisten, Journalistinnenkreisen, am besten noch irgendwie zum Lunchtreffen mit irgendwelchen Politikern und immer nur diese Realitäten feststellt. Jetzt sind wir in Eberswalde ich frage mal, wie ist denn das Leben in Eberswalde?
Das ist eine gute Frage. Das Leben in Eberswalde ist für mich ein ziemlich schönes Leben. Also ich komme eigentlich aus NRW, aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Also viel Industrie, viel Stadt. Und da ist Eberswalde natürlich das komplette Gegenteil. Es ist eine super grüne Stadt. Hier ist richtig viel Natur. Es ist nie weit bis zum nächsten Badesee oder in den Wald hinein. Und es ist auch eine sehr moderne und progressive und irgendwie leichte Stadt. Also es ist nicht so groß, es ist nicht so überlaufen. Und man fühlt sich hier einfach sehr verbunden mit dem Ort, an dem man ist.
Ja, und um vielleicht die Bildebene nochmal reinzuholen, für die, die es natürlich gerade nicht sehen. Wir stehen hier alle drei mit unseren Sneakern auf ganz weichem Gras an einem sehr idyllischen Teich. Also nicht so eine gewohnte Studioumgebung. Nee, wirklich sehr grün.
Ich hatte ja fast, aber dafür ist Viktoria Reichelt einfach viel zu jung für die Assoziation. Ich dachte an den ZDF-Fernsehgarten.
Ach, den kenne ich natürlich. Da mache ich manchmal Mittagspause. Ich mache einen kleinen Spaziergang.
In Mainz, ja, alles klar. Jan, Sie sagten gerade progressive Stadt. Und ich will's einfach mal direkt sagen, was ich immer so schwierig finde, wenn man als Journalist sich dann eben gerade nach draußen begibt und wenn wir über Städte, über Regionen in Ostdeutschland berichten, ist immer so schnell das AfD-Stichwort da. Na, dass man eigentlich sagt, oh, Problem. Und natürlich, klar, wir haben Wahlergebnisse. Ich habe ja gerade nochmal nachgeschaut, die AfD auch jetzt hier bei der Kommunalwahl in Eberswalde 24%. Da muss man wahrscheinlich mittlerweile sagen, nur 24%.
Ja, muss man.
Ja, aber das heißt, wie fühlt sich das denn an? Also sind das einfach, Stichwort Bubble, zwei komplett getrennte Welten? Man ist hier an einer Fachhochschule im studentischen Umfeld, wo man vielleicht anders tickt und dann gibt es eben dieses Blau-Braune drumherum?
Ich glaube, das ist halt genau das Spannungsfeld, in dem sich diese Hochschule, aber auch diese Stadt bewegt, die es einerseits hier sehr spannend macht, weil es eben genau der Punkt ist, wo ja vielleicht zwei Welten aufeinandertreffen, aber wo da eben auch vielleicht genau was passieren kann. Ne? Also wo eben diese Grenzen vielleicht auch überschritten werden können, wo Kontakt hergestellt werden kann mit zwei Seiten, die sich ein bisschen voneinander entfremdet haben. Und diese Hochschule und diese Umgebung versucht so habe ich das zumindest erlebt, eh diesen Spagat irgendwie zu schaffen. Ja, wir sind hier eine Hochschule, das heißt einerseits wird hier gelernt und viel Akademisches betrieben, aber auf der anderen Seite möchte man auch immer in die Region reinwirken. Man möchte irgendwie mit den Leuten in Kontakt kommen, die da sind und vielleicht etwas bewegen, wirklich vor Ort.
Mhm. Wir sind hier ja auf einem Campus mitten in der Stadt, das ist der Stadtcampus, anders als der Waldcampus. Das heißt, die Innenstadt ist ja ganz nah. Wie erlebst du das denn, so in der Stadt rumzulaufen? Du hast gerade gesagt, du bist mit dem Studium jetzt fertig, hast hier aber studiert vor Ort. Hat sich das gesellschaftliche Klima jetzt in der Stadt im Zusammenkommen mit den Menschen verändert, merklich?
Also in den letzten 5 Jahren, in denen ich jetzt hier gewesen bin, habe ich, für mich ist es so, wie ich, als ich hier angekommen bin, es war schon relativ verzweigt. Wenn man hier durch die Stadt läuft, sieht man viele Leute, die was mit der Hochschule zu tun haben, die irgendwie ja, auch so aussehen, als würden sie aus dem akademischen Umfeld kommen, vielleicht ein bisschen ökologischer angehaucht sein. Ja? Viele Leute, die barfuß sind oder auch mal mit Dreadlocks. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Bereiche außen in der Stadt, an denen man nicht so nah dran ist. Also dieser zentrale Bereich, da fühlt sich alles irgendwie eng und familiär und vernetzt an, aber ein bisschen weiter draußen, da fehlen diese Spuren dann. Ich glaube, da ist eher, wo so dieser Spalt so ein bisschen aufgeht.
Ja, und da gibt es auch nicht die Konflikte, wenn sich Menschen so begegnen. Ich muss natürlich daran denken, und ich glaube, viele denken, wenn sie es ein bisschen genauer betrachtet haben, ich glaube, den Namen Amadeo Antonio kennt jeder, die Tatsache, dass er hier zu Tode gekommen ist, nämlich schon im November 1990 in Eberswalde, ist wahrscheinlich den meisten dann nicht sofort geläufig, aber es ist ja doch etwas, was man dann letztendlich mit dieser Stadt verbindet, also dass Fremdenfeindlichkeit so eskaliert, dass dieser Hass so eskaliert, dass wirklich jemand auch sterben musste.
Ich glaube, das ist ein Bild, also meine Familie zum Beispiel hat mich damit, als ich hingekommen bin, konfrontiert, weil die das auch kannten, ich hatte davon noch nie gehört, aber was ich hier erlebt habe, ist das für mich erstmal das komplette Gegenteil gewesen und eine sehr starke Bewegung an Leuten, die sich dem eben entgegenstellen. Es gibt eine Stiftung dafür, es gibt verschiedene Vereine und wenn hier irgendwas in dieser Stadt irgendwo eine Demonstration gebraucht wird oder was auch immer, dann sind viele junge Menschen, viele verschiedene Menschen dastehen auf dem Marktplatz und demonstrieren zusammen. Also da geht eben auch ganz viel in die andere Richtung.
Hm. Ich finde das ja interessant. Wir sind ja nicht, um das geografisch nochmal auch für unser bundesweites Publikum zu verorten. Also ich glaube, wer die Region kennt, der weiß auch, wie nah Eberswalde an Berlin ist. Und das wäre früher so ein Klassiker gewesen. Ich weiß nicht, ob das hier in Ihrer Studierendenschaft dann auch so war. Man studiert an der Hochschule in Eberswalde, aber er ist ja auch nur eine gute halbe Stunde mit dem Regionalexpress. Wo wohnt man? In Kreuzberg, in Friedrichshain, in Berlin, in Prenzlauer Berg möglicherweise. Ist das noch so? Oder ist mittlerweile Berlin auch einfach viel zu teuer, dass man das überhaupt machen kann?
Also ich glaube auf der einen Seite, ich verstehe immer die Leute nicht, die in Berlin noch leben und hier studieren. Ich verstehe nicht, warum nicht alle hier rüberkommen. Es gibt natürlich immer ein paar. Es ist viel grüner, es ist viel entspannter und der RE fährt natürlich auch nicht immer. Aber es gibt das garantiert noch, dass Leute in Berlin leben und hier studieren, aber einerseits ist Berlin wirklich teuer und Eberswalde dafür gut bezahlbar. Und zweitens passiert ja auch immer mehr. Also das zum Beispiel habe ich in den letzten Jahren, gerade nach Corona, auch gemerkt, dass das passiert. Es wird immer mehr organisiert, es passieren mehr lokale Sachen. Wir hatten ein riesengroßes Stadtfest, wo der Campus ganz zentraler Part auch drin war. Hier waren richtig viele Menschen, hier war richtig gute Stimmung. Und die Leute können hier, gerade die Studierenden auch oder Leute, die generell hinkommen, sehr schnell irgendwo mitmachen, irgendwo einsteigen, selber organisieren, sich engagieren. Und ich glaube, das lockt dann auch die Leute aus Berlin raus, weil sie merken, hier können sie auch selber irgendwie was in die Hand nehmen.
Und trotzdem kommt man ja nicht so richtig um diese Umfragezahlen oder auch die Wahlergebnisse herum. Ne? Bei der EU-Wahl lag die AfD bei 27,5%. Wie blickst du denn auf diese Zahlen? Weil das, was du beschreibst, wirkt ja jetzt erstmal ganz anders oder positiver.
Ich glaube, daran merkt man halt, wie man selber auch ein bisschen in dieser Blase lebt. Ne? Das ist eine eigene Umfeld natürlich. Da hat man ein bestimmtes Gefühl und was drumherum ist, das kriegt man eben nicht ganz so stark mit. Mich hat das auch erschrocken. Das war in den letzten Jahren nicht so krass, wie es jetzt ist. Und man macht sich dann schon seine Gedanken, wenn man irgendwie Leuten begegnet, was hast du gewählt? Ne? Das fragt man sich jetzt tatsächlich seit der letzten Wahl irgendwie schon öfter.
Fragt man sich, darf ich mal dazu schon fragen, fragt man sich das auch unter Kommilitonen? Weil, also wir können ja jetzt hier gleich mal mit verschiedenen Klischees aufräumen. Also erstmal das Klischee Osten gleich AfD. Haben wir jetzt, glaube ich, auch aus vielen Stimmen gehört und jeder, der sich natürlich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weiß das auch und kommt zu dem Schluss. Das andere Klischee ist ja immer, dass Studierende automatisch irgendwie links progressiv sind. Da haben wir auch Wahlergebnisse und Balken gesehen, jetzt nicht spezifisch für Eberswalde, aber ne, bundesweit, wo wir festgestellt haben, ja okay, das ist jetzt gar nicht mehr so automatisch. AfD immerhin unter den Jungwählern auf Platz 2, mal so direkt gefragt, hier unter den Kommilitonen und Kommilitonen, ist das da auch gemischt? Oder gibt es da auch Leute, wo man merkt, politisch ist das echt die ganze Bandbreite hier?
Also ich glaube schon, dass eine Studierendenschaft immer die Gesellschaft irgendwo mit abbildet und dementsprechend auch garantiert Vertreter aller Perspektiven irgendwo dabei sind. Während aber der ökologische und natürlich der Nachhaltigkeitsschwerpunkt dieser Hochschule irgendwie schon ein bisschen, glaube ich, das in die eine Richtung mehr gewichtet. Also ich glaube schon, es sind hier sehr viele progressive Leute, sehr viele ökologisch denkende Menschen, aber es gibt garantiert dass die andere Seite auch. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so.
Ich merke das ganz konkret, wie sich das verändert an den Zuschriften, die uns so erreichen, jetzt im Kontext die da oben, aber auch an den Kommentaren beim ZDF und so, wie sich das in den letzten 5 Jahren vielleicht verändert hat, auch unter explizit jungen Menschen. Ich habe auch 2021 schon, war überrascht, dass so viele vom Wahlerfolg der FDP bei jungen Menschen überrascht waren, weil wenn man sich mal ein bisschen durch TikTok geklickt hat, dann war einem das total klar, dass dieses Narrativ von, du kannst selber alleine sehr erfolgreich sein und du bist eigenverantwortlich und so, dass das total gezogen hat. Und Gleiches habe ich mir jetzt vor der Europawahl auch gedacht. Also was ich auf TikTok und Instagram und YouTube wahrgenommen habe, dann, also da hat man diese Tendenz eindeutig gesehen bei jungen Menschen.
Mhm. Viktoria Reichelt, vielen Dank bis hierhin, sage ich an dieser Stelle, denn sie bleibt ja da. Bei Jan Fellen sage ich vielen Dank für den Auftritt hier in unserem kleinen Podcast und in der Radiosendung im Deutschlandfunk Kultur live aus Eberswalde. Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Live aus Eberswalde. Normalerweise, nein, wir senden nicht mit Spreeblick, das ist übertrieben, aber sie ist auf jeden Fall nah. Jetzt sind wir hier gerade, Viktoria Reichelt und ich, über einen kleinen Flusslauf gelaufen, die Schwärze.
Die Schwärze, wunderschön idyllisch und ja. Was mich immer am meisten freut, wenn ich so einen neuen Namen rausfinde, ist, dass ich den bei Stadtland Fluss einsetzen werde und ja. Ich werde 20 Punkte dafür kriegen.
Auf jeden Fall. Und vor allem, das muss man auch mal sagen, also da den Fuß reinzustrecken oder gerade bei diesen Temperaturen, die wir hier heute haben, unser Publikum ist hier schon kräftig am Wedeln und wir machen das mit dem Mikrofon. Also ich glaube, man würde sich eher gerne abkühlen in der Schwärze als in der Spree, so viel kann ich sagen.
Absolut, da konnte man noch durchgucken zumindest. Da hat man gesehen, was unten los ist.
Wir machen mal weiter hier mit Stadtlandfluss, also nee, nicht direkt, aber mit Informationen. Eberswalde, gut 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es sind hier 30.000 Studierende an der Hochschule und es ist gerade ein LKW, der an uns vorbeifährt. Ich hoffe nicht zu laut. Und jetzt frage ich aber mal jemanden wie Viktoria Reichelt, die ja vor allem, wir haben das hier gerade dem Live-Publikum vor Ort nochmal erzählt, mit Formaten wie die da oben, das ist ein Format für Funk, also für die junge Zielgruppe, die sich vor allem digital verbreitet, unterwegs ist, also sowieso viel digital unterwegs ist. Wie wichtig sind überhaupt solche Orte noch? Wie wichtig ist es, wo man ist?
Es ist total wichtig, wo man ist. Ich hatte da nämlich so vor 2 Wochen ein Schlüsselmoment, weil ich bin natürlich absoluter Digital-Fan. Ich bin selber jung, bin also digital aufgewachsen, digital zu Hause. Und ich glaube, das ist mittlerweile gar keine Generationenfrage mehr. Auch meine Mutter hat irgendwie Instagram oder so. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ne, also wir bewegen uns alle in diesem digitalen Raum und das hat auch viele Vorteile. Aber ich hatte vor 2 Wochen eine Veranstaltung, eine Diskussion mit sehr vielen älteren Menschen, aber auch sehr vielen jungen Menschen. Die waren alle so im Leistungskurs Politik. Und nach dieser Veranstaltung bin ich total beschwingt nach Hause gegangen, obwohl wir über den Rechtsruck gesprochen haben. Warum? Weil ich erlebt habe, dass wenn junge Menschen mit alten Menschen, mit Menschen vom Dorf, mit Menschen aus der Stadt sprechen, dass da irgendwie so Synergien entstehen und ein Verständnis entsteht für gegenseitige Positionen, was im digitalen Raum nur ganz, ganz selten entsteht. Weil ich das Gefühl habe, dass wenn man persönlich miteinander spricht, sich Vorurteile, Ressentiments viel schneller aufklären oder als gar nicht so stark erweisen, oder sich sogar abbauen als im digitalen Raum, wo immer alles sehr zugespitzt ist.
Ja, zugespitzt, zum Teil verkürzt und vor allem man hat ja, also klar, man hat verschiedene Ebenen, aber wenn man mal so Debattennetzwerke, so gut es noch funktioniert oder eher nicht mehr so gut wie Twitter, jetzt X, man hatte eben diese schriftliche Ebene. Ne? Das heißt, man schreibt was und es schaukelt sich im Zweifel hoch, weil man den Gesichtsausdruck nicht hat. Genau. Man kann mit Smileys natürlich viel probieren, aber kein Smiley ist so stark wie eine direkte Interaktion. Ne?
Ganz genau. Und da weiß man nicht, ist da ein ironischer Tonfall hinter? Ne? Wie ist die Betonung? Und ich habe mir dann so gedacht, wie kann man diese Begegnung eigentlich mehr schaffen? Weil wenn ich mein eigenes Leben reflektiere, dann lebe ich natürlich auch in einer Blase. Ich komme zum Beispiel gar nicht mit so vielen, sehr viel älteren Menschen in Kontakt, außer jetzt meine Großeltern, wenn ich die mal besuche oder so. Aber in so einer Stadt wie Berlin ist man ja auch so sehr in seinem eigenen Kreis.
Und ich glaube, deswegen laden wir sie jetzt auch ins Deutschlandfunk Kultur ein. Ne?
Genau. Ja. Genau, endlich mal hier im richtigen Programm. deswegen habe ich, oder da überlege ich gerade sehr viel, wie man diese Art von Begegnung, also so politischen Debattenraum irgendwie wieder mehr schaffen kann. Noch eine Beobachtung dazu, wenn man jetzt mal beim EM Public Viewing war, da finde ich sehr interessant, was da passiert, weil da kommen auch viele verschiedene Menschen zusammen und gucken Fußballspiel und dann kommt aber in der Halbzeitpause, kommen die Tagesordnungspunkte. Tagesthemen. Und das ist total interessant, die Tagesthemen in so einer Gruppe zu gucken, weil man mal sieht, wie unterschiedlich die Menschen reagieren. Und da habe ich immer gedacht, oh, jetzt würde ich hier gerne eine Diskussion mal anzetteln. Aber die Leute wollten dann lieber Fußball gucken. Verstehe ich auch.
Ja, aber das sind ja wirklich, ne, genau, diese großen kollektiven Momente. Beim Fußball können sich, glaube ich, viele darauf einigen, dass man dann beispielsweise für Deutschland ist oder sich freut über Tore. Und dann kommen schon, genau, dann kommen diese Nachrichten rein. Und wie groß dann die Einigkeit wäre,
genau,
ist natürlich wirklich schon mal eine ganz andere Frage. Ne?
Ja,
ich frage mich jetzt, ich meine, Sie sind ja auch viel involviert beim ZDF in der Heute-Redaktion. Wird darauf eigentlich geachtet? Also überlegt man sich nochmal ganz besonders, welche, ich habe gestern dann in der Halbzeitpause die Kurzfassung von ZDF heute gesehen, ob man dann denkt, okay, wir haben jetzt heute noch mal mehr Publikum. Wird das berücksichtigt?
Das ist eine gute Frage, weil ich in diesen ganz klassischen Nachrichtensendungen nicht drin bin, sondern wir machen ja das Live-Programm für die jüngere Generation bei heute. Aber da wird schon sehr stark darauf geachtet, dass wir haben da einen YouTube-Ausspielweg. Ne? Da sage ich nicht mehr guten Abend, meine Damen und Herren. Da darf ich auch mal Hi sagen, weil das vielleicht mal Bestandteil von Diskussionen ist. aber das hat zum Beispiel das ZDF schon sehr auf dem Schirm. Ne? Welche Menschen gucken eigentlich welche Programme und auf welchen Plattformen? Aber ja, das ist interessant. Das werde ich direkt mal nachfragen, wenn ich wieder da bin.
Wie sagt man so schön, wir reichen das nach.
Genau.
Aber es sind ja einfach total viele spannende Aspekte drin in dieser Frage, also so zwischen dem Digitalen und zwischen dem Realen. Weil, okay, wir haben jetzt identifiziert, Fußball wäre sowas.
Ja.
Das ist nochmal so ein gesellschaftliches Lagerfeuer. Das kriegt man dann idealerweise EM, WM alle 2 Jahre hin. Ich bin auch mal gespannt. Ja, also mal sehen, jetzt Dänemark als Gegner im Achtelfinale wird vielleicht zu schaffen sein. Aber
wir hoffen es. Ne?
Aber also was das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Ne?
Total.
Also auf die Stimmung. Weil das ist ja schon irgendwie sehr miesepetrig gewesen in den letzten Monaten.
Ich habe auch vernommen von einigen Stimmen aus der Politik, dass es da durchaus die Hoffnung gibt, ja, dass Deutschland jetzt in diesem Turnier weit kommt, weil man es schon merklich etwas mit der Stimmung im Land macht. Und da dachte ich erstmal so, oh ja, Fußball, jetzt muss ich mich hier outen, sorry. Aber auch ich bin ein bisschen ins EM-Fieber gekommen, als ich zum Beispiel in meinem Kiez in Berlin-Kreuzberg gesehen habe, was für ein Magnet das gesellschaftlich dann doch ist. Ne? Was für verschiedene Menschen sich da auf einmal versammeln am Späti, dann vielleicht sich nicht hinsetzen, aber doch mal stehen bleiben und mit was für Leuten aus seiner Nachbarschaft man auf einmal Kontakt kommt, mit dem man vorher noch nie gesprochen hat. Und da dachte ich, krass, so eine Hebelwirkung haben sehr wenige Dinge nur noch, weil wir natürlich in so einer Gesellschaft leben, die sich immer weiter individualisiert. Ne? Jeder zieht sich so ein bisschen in sein, vielleicht auch digitales Kämmerlein zurück. Und das fand ich irgendwie total gesund. Ja, aber man müsste mal überlegen, was das außer Fußball noch sein könnte.
Diese Frage liegt jetzt natürlich, um in den unvermeidlichen Fußballbildern zu bleiben, auf dem Elfmeterpunkt. Ja.
Schön gemacht. Ja.
Machen Sie ihn rein. Ja. Nein, also ich meine, aber ernst gemeint, diese Frage, also gerade auch mit Blick auf eine jüngere Generation, aber gilt wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich, aber eine jüngere Generation, die halt viel selbstverständlicher im Digitalen aufwächst. Wir hatten das ja jetzt auch bei der Europawahl, bei den jetzt schon erwähnten Nachwahlbefragungen, wer wählt da was, dass man gesagt hat, ach interessant, diese in dem Fall ja 16, war 16 ja
bis 24,
16
ne?
bis 24-Jährigen, das ist die erste Generation, die wirklich komplett, also im Prinzip so von der Windel an digitale Geräte in der Hand hatte wahrscheinlich.
Absolut. Ja. Und es ist nicht die viel umschriebene Fridays for Future Generation, ne, für die man sie lang gehalten hat oder was sich vielleicht auch 2019 zur Europawahl zum Beispiel noch ganz stark gezeigt hat, dass die zum großen Teil Grüne gewählt haben. Die sind da radikal abgestürzt. Wir erleben also eine viel konservativere Jugend, als das, glaube ich, lange medial beschrieben wurde.
Ja. Mhm. Aber eben diese Orte, ja, also dass wir quasi aus dem Digitalen auch wieder ins Reale kommen oder aber auch anders gedacht. Also ist es auch vorstellbar, dass wir im Digitalen das anders hinkriegen? Also dass wir uns dort nicht vereinzeln oder quasi mit unseresgleichen, die Menschen, die ähnlich denken, vereinzeln. Gibt's da, welches Tool gibt es da denn schon im Silicon Valley?
Ja, also wenn ich die Antwort auf die Frage hatte, wie man die sozialen Netzwerke jetzt dann doch wirklich sozial macht, dann hätte ich einen anderen Job. Nein, aber dann, also ich habe das Gefühl, dass wir natürlich auch als Journalisten, Journalistinnen auf diesen digitalen Plattformen total Herausforderungen haben, möglichst komplexe Dinge zu beschreiben, die aber auf Plattformen funktionieren müssen, die total unterkomplex sind, total emotionalisieren, verkürzen. Also vor dieser Herausforderung stehe ich in der Redaktion und auch meine anderen Kollegen, Kolleginnen jeden Tag. Ne? Und ich glaube eigentlich, dass die sozialen Medien nicht so richtig gemacht sind, um sozial miteinander zu kommunizieren.
Viktoria Reichelt, in diesem Sinne doppelt und herzlich willkommen im Radio bei Deutschlandfunk Kultur heute live aus Eberswalde.
Deutschlandfunk Kultur. Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft?
Tja, es könnte so schön sein, wenn man mal rauskommt aus dem Studio und aus Eberswalde senden kann. Und dieser Zukunftswunsch ist für uns heute Realität geworden. Deutschlandfunk Kultur on Tour aus Eberswalde von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Das, was Sie gerade gehört haben, ist das Themenjahr im Deutschlandfunk Kultur, in der Deutschlandfunk-Familie. Sie haben das entschieden als Hörerinnen und Hörer, dass wir ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Und wir haben diese Frage, es wäre so schön, wenn... Die Frage haben wir an Sie und vor allem an Studierende hier der Hochschule gegeben. Und das waren Antworten.
Könnte so schön sein, wenn alle Menschen in der ganzen Welt ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten würden.
Es wäre so schön, wenn...
noch mehr Bereitschaft hätten für Kritik und Kritik auszuhalten. Und wenn die Menschen bereit wären, Kritik weniger persönlich zu nehmen.
Es wäre schön, wenn in Zukunft alles ein bisschen langsamer, einfacher und weniger wird.
Es könnte so schön sein, wenn wir uns aufrichtig bemühen, uns einander zu verstehen, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die alle Menschen, Pflanzen und Tiere mitdenkt.
Das waren Stimmen von Studierenden hier von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Wir sind auf dem Stadtcampus und senden von dort und ich habe jetzt eine weitere Stimme hier mit bei uns am Tisch. Keine Studierende, sondern die, die sich um die Studierenden kümmert. Britta Gossel, Professorin. Sie leitet den Studiengang Sustainable Entrepreneurship and Social Innovation. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Wunderbar, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hier im gemeinsamen Gespräch mit Viktoria Reichelt, unserem Gast, die ganze Stunde hier mit uns bestreitet. Ja, wir wollen jetzt mal über Zukunft reden. Und das ist ja etwas, was Sie beruflich prägt, was Sie als tägliche Aufgabe haben. Aber es ist ja auch ein bisschen so ein Pudding, ne? Dieser Zukunftsbegriff, den man dann versucht an die Wand zu nageln, weil er so offen ist.
Ja, willkommen in der Wissenschaft. Da sind viele Begriffe ganz, ganz schwierig. Eben das mit dem Studiengangstitel, das ist ja schon schwierig auszudrücken. Das Gute ist, Zukunft passiert nicht einfach, sondern Zukunft können wir gestalten. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Shift, den man im Kopf umlegen muss, um sich bewusst zu machen, das, was in Zukunft passiert, können wir ja mitgestalten. Wir können nicht alles mitgestalten. Wir können jetzt nicht mitgestalten, dass die Sonne jetzt im Moment hier auf uns runterscheint oder dass Weihnachten im Dezember ist. Das können wir nicht. Aber es gibt ganz viel, was wir in die Hand nehmen können. Wir haben es eben von den Studierenden gehört, wie wir gemeinschaftlich zusammenleben wollen, wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren wollen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, wie wir wählen wollen, wie wir gestalten wollen. Also da gibt es sehr viele Dinge, die wir auch selber in die Hand nehmen können, im Heute für morgen.
Mhm. Ja, es gibt immer wieder Zahlen, die zeigen, dass gerade junge Menschen recht hoffnungslos so in die Zukunft gucken. Ne? Da sind wahnsinnig viele Herausforderungen, vor denen sie stehen. Verschiedene Kriege, die Klimakrise, Inflation, keiner kann sich mehr irgendwo ein WG-Zimmer leisten. All diese Probleme. Und ich habe da immer Luisa Neubauer im Ohr, die irgendwie sagte, als sie gefragt wurde, warum sie noch Hoffnung verspürt, dass sie auch sagte, Hoffnung ist für sie was Aktives. Also Hoffnung muss man sich quasi erarbeiten. Das wäre meine Frage an die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos sind zwischendurch. Was kann ich denn so im Kleinen machen, wenn ich jetzt quasi dieses große Zukunftsthema, aber jetzt gerade zuhöre und denke, wie fange ich denn an, eine hoffnungsvolle Zukunft aufzubauen im Kleinen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Bewusstseinsfrage und das geht schon zurück in die Bildung. Ja? Also wie sind wir durch die Schule gegangen? Da ist jemand gewesen, der hat gesagt, ich weiß, wie es geht und du musst es lernen. Die Frage ist ja auch, wie können wir schon im Bildungsprozess Kinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende oder in der Ausbildung an die Hand nehmen und weiter voranbringen? Und im Bereich Entrepreneurship, das, was ich mache, dieses Wort kann man so schlecht aussprechen, ich versuche es kurz zu erläutern, da geht es darum, innovativ, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Und unternehmerisch heißt jetzt nicht, ich muss gleich ein Unternehmen gründen, das ist schon wieder so ein großes Ding und
ein
sowas.
Startup.
Na, ja, genau, Unicorns und viel Geld und Silicon Valley, das sind so die Bilder, die man so im Kopf hat. Aber es geht auch schon im ganz Kleinen. Und das wissen wir aus der Forschung, aus Effectuation. Man fängt damit an, wer bin ich, was kann ich, was kann ich jetzt bewegen und was tut mir vielleicht auch nicht weh, wenn ich jetzt sozusagen ein bisschen Geld investiere oder in irgendeine Zeit investiere oder irgendetwas in ein Projekt, das mir wichtig ist, etwa ein Thema, das mir wichtig ist. Und das Spannende dabei ist, im Bildungssystem können und meines Erachtens müssen wir als Lehrende, wir haben diese Verantwortung, Studierenden diesen Weg zeigen und ihnen zeigen, wie sie diese Wirkmächtigkeit spüren können, dass sie merken, aha, ich kann schon was machen. Und das kann ich im Studium machen, in kleinen Effekten, in kleinen Modulen, in kleinen Einheiten.
Zum Beispiel wodurch? Also
unternehmerisches Denken und Handeln. Wir machen zum Beispiel zu Beginn eines Semesters eine 10-Euro-Challenge und die Studierenden kommen zu uns in den Seminarraum und denken, okay, jetzt erzählt hier wieder, was in diesem Modul passiert. Erste Lehrfall, Sie kennen das vielleicht noch aus der Ausbildung. Genau, aber ich zücke dann mein Portemonnaie, gebe jedem Team 10 Euro und sage, ich möchte euch in 5 Stunden wiedersehen und ich möchte, dass dieses Geld mehr ist und das, was mehr ist, das werden wir spenden. Die Idee ist nicht von mir.
Challenge.
Die kommt aus Stanford, aber wir machen das mit einem Impact-Ansatz. Wir wollen natürlich das für etwas Gutes spenden. Die letzten Jahre haben wir es für die Ukraine-Hilfe gespendet. Und was dann passiert, ist spannend. Denn die Studierenden kommen wieder und stellen fest, oha, krass, was wir in 5 Stunden schaffen. Toll, wie wir eigentlich vorgehen. Wir können dann später überlegen, wie man weitere Schritte gehen kann. Und am Ende kommt sogar manchmal die Erkenntnis, wir hätten das Geld gar nicht gebraucht.
Aber darf ich mal kurz fragen, wahrscheinlich arbeite ich zu lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um da eine Fantasie zu haben. Wie macht man denn dann so innerhalb kürzester Zeit aus 10 Euro mehr?
Das haben die Studierenden ja im Semester vorher schon so ein bisschen bei uns gelernt. Tatsächlich fangen sie sehr schnell an mit Kreativitätstechniken, teilweise auch sehr analytisch. Ich hatte mal ein Team, das hat sich gedacht, Mensch, wir kommen hier nicht weit weg vom Campus, wer hat am meisten Geld? Die Professoren sind unsere Kunden. Was könnten die jetzt gerade brauchen? Also auch solche Gedankengänge kann man lernen. Ideen fallen nicht vom Himmel. Die liegen nicht auf der Straße, die purzeln nicht aus der Dusche, sondern Ideen werden geschaffen. Und das ist so ein Mindset, was man in der Schule leider in Deutschland bislang nicht lernt. Und es ist so ein Punkt, den wir ganz tief auch hier in der Hochschule, nicht nur bei Entrepreneurship, in dieses Nachhaltigkeitsdenken, Bildung für nachhaltige Entwicklung mit eindenken, Implementierungskompetenz, spüren, dass man wirkmächtig ist. Das ist ganz wichtig.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Selbstwirksamkeit habe ich, glaube ich, aus meiner Schulzeit wenig mitgenommen, beziehungsweise habe ich nicht gemerkt, dass es da groß thematisiert wurde, ne? Es ging viel um Leistung und um Noten, die irgendwie wichtig waren. Ja.
Genau, gleichzeitig hängen wir auch fest in den Bildern in unseren Köpfen. Ich könnte ja alle mal einladen zu einem kleinen Experiment, wenn man jetzt die Augen schließt und sich kurz mal vorstellt, welches Bild kommt hoch, wenn ich an eine unternehmerisch tätige Person denke? Frage ich mal kurz, welches Bild kommt hoch?
Ach, das erste Bild, was mir in die Augen kommt, oh Gott, ich sag's, ist der 18-jährige Christian Lindner, der sagt, Probleme sind dornige Chancen, genau.
Ja. Und dem MacBook und
Und
wie war es hier?
Ja, klar, man ist schnell bei diesem, also irgendwie diesem Anzug-Klischee, ne?
Ja.
Also heute vielleicht natürlich mit dem offenen Hemd nicht mehr unbedingt, mit der Krawatte.
Aber ich habe es mal erforscht, ich habe auch ein Paper dazu geschrieben. Es gibt noch weitere Klischees, die kann man sich auch gut vorstellen, dass der Mafiosi, der böse Unternehmer mit den Dollarzeichen im Auge, mit den knienden Mitarbeiter vor sich. Und der dritte Typ ist auch klar, Coffee Cup, Shorts, vor der Garage, Silicon Valley, so dieser Typ. Spannenderweise sind die Typen immer männlich konnotiert. Warum eigentlich?
Ich wollte gerade sagen,
das war der zweite Gedanke,
den ich hatte. Dass es eigentlich ein Mann ist.
Mir ist für mich selber unangenehm.
Und das, was mir Hoffnung macht, ist, ich mache das Experiment wirklich schon seit über 10 Jahren. Die Studierenden dieser Hochschule bringen mir noch viel mehr diversere Bilder, als ich sie bis jetzt gesehen habe. Also ich habe zum ersten Mal Bilder von einer unternehmerisch tätigen Person im Rollstuhl gesehen. Von einer Person of Color sind viel mehr Frauen da und auch die persönlichen Vorbilder. Und das ist unsere Aufgabe als Lehrende, nicht zu erzählen, hier, das steht im Buch und das ist Entrepreneurship-Definition 1, 2, 3, sondern dieses selber entdecken, selber explorieren. Oha, guck mal, da habe ich ja irgendwie ein Stereotyp im Kopf. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Und wenn wir uns dann die Statistiken angucken, zum Beispiel im Bereich Social Entrepreneurship, ist zu knapp 50% weiblich.
Mhm. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Also das sind die schönen Module und das sind gute Übungen, die einen, glaube ich, kreativ nach vorne bringen. Und dann gehen die Studierenden raus hier und treffen auf welche Welt? Auf eine Welt, wo das schon funktioniert? Oder wo sie dann doch merken, okay, bestimmte Business-Logiken, die sind halt weder sustainable, weder nachhaltig, noch sozial in erster Linie, sondern das muss man am besten zurückstellen, wenn man wirtschaftlich, ökonomisch erfolgreich sein will.
Und das ist auch ein Thema, das wir adressieren, nicht nur wir in unserem Studiengang, auch in vielen anderen Studiengängen. Wir haben ja 20 Studiengänge hier, 8 im Bachelor, 12 im Master. Da gibt es verschiedene Themen von Forstwissenschaften, Bildung, Nachhaltigkeit, Transformation und so weiter. Und es geht aber dann tatsächlich darum, zu verstehen, dass man da rausgehen kann und das auch schon während des Studiums machen kann. Wir hatten am Anfang so dieses Bild vom Elfenbeinturm, so die Wissenschaftler. Das machen wir tatsächlich hier nicht. Wenn wir einen Whole Institution Approach leben und sagen, wir wollen gesellschaftliche Transformation, dann ist das nicht von der Hochschule in die Gesellschaft, sondern ist das im Dialog mit der Gesellschaft. Und wir haben verschiedenste Formate, wo wir das machen. Und die Studierenden machen das tatsächlich auch schon im Studium und lernen eben entsprechend auch auszubalancieren. Wenn ich soziale Ziele habe, Nachhaltigkeitsziele und trotzdem aber ökonomisch funktionieren möchte, dann ist das was, was man an Komplexität beobachten und aushalten können muss auf der einen Seite. Und das Schöne ist, wir haben Teams wie Rebi und Tara, die schaffen schaffen das. Die gehen raus, die verlassen das Studium und gründen tatsächlich.
Sagen Sie kurz, diese Teams, die machen was? Die stehen wofür?
Das eine Team möchte mit Hilfe von digitalen Technologien die Wertschöpfungskette von Textilien verlängern. Das ist ein sehr konkretes Beispiel. Und Tara nimmt sich des Problems an, des Unterschieds zwischen globalem Norden und globalem Süden und versuchen im Bereich Kunsthandwerk einen besseren Match hinzubekommen, damit einfach für die Zielgruppen, die überhaupt nicht eine Chance haben auf den europäischen Markt, die Kanäle besser geöffnet werden können. Und auch da spielen Technologien eine Rolle. Übrigens ganz spannend, ein wichtiges Thema, das wir sowohl in Forschung als auch Lehre immer tiefer mit reinbringen.
Genau. Ja, und Corbinian, das ist ja genau das Thema. Ne? Vielleicht treffen die ja noch auf eine Welt, die anders funktioniert, aber Hoffnung kriegt man ja auch nur, wenn man bekanntlich dann selber anders agiert oder das reinträgt. Ne? Es muss ja einen Anfang geben.
Also wenn ich unsere Studierenden angucke, muss ich sagen, ich habe extrem viel Hoffnung. Und unsere Aufgabe ist es, sie darin zu bestärken. Und ich würde am liebsten alle Lehrerinnen und Lehrer des Landes an die Hand nehmen und sagen, kommt, macht mit, wir müssen sie alle stark machen, damit sie spüren, wie sehr sie die Zukunft selber gestalten können. Das wäre wichtig.
Dann würde ich sagen, kommen Sie nach Eberswalde, schauen Sie sich das mal an oder zumindest mal digital auf der Website, was man hier alles machen kann.
Auf jeden Fall.
Und sage ganz herzlichen Dank, Britta Gossel, Professorin hier an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus Eberswalde. Deutschlandfunk Kultur ist on Tour, verlässt das Studio, ist draußen im Lande und ist sozusagen, ich würde ja jetzt nicht sagen, Viktoria Reichelt im Ländlichen, denn wir sind ja in einer mittelgroßen Stadt.
In einer mittelgroßen Stadt.
Aber natürlich, wie wir schon gelernt haben, umgeben vom Grünen, von viel Natur. Aber wo Natur ist, ist auch Landwirtschaft nicht weit.
Korrekt.
Und das ist jetzt schon meine sanfte...
Das ist ein Reizthema,
meine sanfte Überleitung in aktuelle Thematiken, die jetzt auch auf dem Tisch liegen. Es gibt Beschlüsse der Bundesregierung, die auch nicht ganz zufällig kommen, nämlich rechtzeitig vor dem Bauerntag, der ab heute stattfindet, Beschlüsse der Bundesregierung nochmal ein paar Maßnahmen zu ergreifen, die den Bauern in Deutschland helfen soll. Wobei ja da schon echt bei vielen auch die Frage war, ist das nicht eine Gruppe, die vor allem sehr laut schreit, aber vielleicht ein bisschen zu laut schreit?
Ich glaube, das ist, wie alles muss man das natürlich sehr differenziert betrachten. Ich würde dir absolut zustimmen oder den Leuten, die das sagen, dass die Landwirtschaft einfach eine sehr laute Stimme und dadurch eine sehr starke Lobby hat. Ne? Die haben es in der Vergangenheit schon oft verstanden, Entscheidungen zu blockieren, von denen sie nicht profitiert hätte oder wo sie gesagt haben, das passt uns nicht. Also Landwirtschaft generell eine starke Lobby und ich glaube, ne, die Proteste, die es im Frühjahr gab, aus denen das ja entstanden ist, die waren zum Teil ja auch gekapert von Kräften, die gar nicht unbedingt was mit der Landwirtschaft zu tun hatten.
Ja, das war natürlich schon die Frage, ne? Also wie stark war dieser Faktor oder war das auch schon wieder eigentlich Teil des Problems, wenn man sagt, okay, die sind von rechten, rechtsradikalen Kräften gekapert, ob man dann die Sorgen nicht ernst genug nimmt und das kleinreden möchte.
Ja, also ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist beides. Also sicher gibt es in der Agrarpolitik Dinge, die besser gemacht werden könnten und vor allem auch Themen, die lange nicht angegangen worden sind. Und natürlich ist die Landwirtschaft als Thema im totalen Spannungsfeld zwischen muss irgendwie ernähren und ist ein super wichtiger Wirtschaftszweig und aber gleichzeitig auch ein Feld, das vor allem auch klimapolitisch natürlich total die Konsequenzen dann spürt.
Ja, das ist wahr. Also wir können ja noch mal ganz kurz raufschauen, was da konkret beschlossen wird. Ein wichtiger Punkt, großes Wort Bürokratieabbau. Und das finde ich halt interessant, weil darüber klagen ja wirklich alle, auch die Biobäuerinnen, Biobauern, die ja vielleicht mit vielen anderen Zielen des großen Bauernverbandes gar nicht so eins sind, aber die auch sagen, ihr schnürt uns echt den Hals ab mit immer neuen Regeln, mit Dingen, die man einhalten muss. Das ist so ein Faktor.
Absolut, das ist, glaube ich, aber so ein ähnlicher Begriff wie Zukunft, oder? Da kann sich eigentlich jeder drauf einigen.
Bürokratieabbau,
da sind erstmal alle dabei. Wir fragen in unserem Podcast immer Politiker und Politikerinnen, welche drei Ideen aus ihrer Sicht am wichtigsten für Deutschland sind. Mhm. Und 9 von 10 bringen Bürokratieabbau mit. Ja. Also da können sich irgendwie alle drauf einigen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das in der Landwirtschaft so ein Thema ist.
Ich habe mal gelernt, dass Stichwort Digitales und Reales, man würde ja vermuten, ne? Also wer ist die letzte Berufsgruppe, die sich irgendwie an den Computer setzt und online ist?
Genau.
Die Bauern waren ganz früh dabei, weil die nämlich immer ganz viel Dinge melden mussten, ganz viel Statistiken abliefern mussten sozusagen an kontrollierende Behörden. Das heißt, da waren viele schon digital und internetmäßig verbunden, als das andere noch gar nicht in ihrer Lebens- und Arbeitsrealität hatten. Ne? Auch so viel zu den Vorteilen, die da vielleicht manchmal herrschen. Es sind einfach unglaublich viele Regeln, die wiederum natürlich auch ihre Berechtigung erstmal haben in der Intention. Ne? Man möchte vermeiden, dass es zu viel Schadstoffe gibt. Man möchte wissen, was wird wie angebaut, welche Mengen und dergleichen mehr. Also es gibt ja bei jeder bürokratischen Regel, gab es ja mal einen guten Gedanken dahinter.
Es gab mal einen guten Gedanken, aber wir möchten in Deutschland generell immer ganz viel vermeiden, ne? Und sind irgendwie so ein generell, glaube ich, ängstliches Volk und vermeiden deswegen aber auch so ein bisschen... Ja, dass man einfach mal machen kann, ne? Innovation. Also es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein FDP-Satz, aber in dem Sinne sehe ich das schon so, dass wir in Deutschland, und ich glaube, da vereinen sich viele hinter, zu viel Bürokratie haben. In dem Sinne gut, dass das jetzt angegangen wird für die Bauern.
Ja, die natürlich schon. Also der Bauernpräsident, der sagt, ja, netter Anfang reicht noch nicht. Eine andere Sache, die da auch mit drin ist. Und ich glaube, das kann jeder sofort nachvollziehen, wo man sich manchmal fragt, warum habt ihr das nicht schon vorher gemacht? Bei einer Branche, die ja sehr stark wetterabhängig ist, ernteabhängig ist, dass man jetzt sagt, ihr müsst nicht für jedes Jahr eine Bilanz vorlegen, steuerlich, sondern könnt das über 3 Jahre strecken, damit man dann sozusagen das Hoch und Ab ein bisschen besser abfedert.
Genau. Wenn da mal ein Jahr dann die Ernte nicht so ausfällt, die Gewinne also stark schwanken, dann gibt es ab jetzt oder gibt es dann geplant steuerliche Entlastungen.
Ja. Tja, die Bauernproteste. Ich bin mal gespannt, wie viele Landwirte hier aus der Fachhochschule, ich sage mal Fachhochschule ist es, glaube ich, offiziell, aber Hochschule klingt natürlich noch besser, Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde hervorgehen, die dann ja, wenn wir das gerade richtig gehört haben, vielleicht auch schon mit einem ganz anderen Mindset rangehen. Ne?
Als ja, total. Und ein Gedanke noch dazu. Ich habe letztens mit einem Journalistenkollegen darüber gesprochen, über die Bauernproteste. Und der sagte auch, ja, haben sicher auch ihre Berechtigung. Man muss aber auch sagen, und das wird aus seiner Sicht von der Politik nicht genug ausgesprochen, wenn wir das mit der Transformation alles hinkriegen wollen, dann braucht es Wandel und dann braucht es Veränderung in unser aller Leben. Und dann wird da halt mal wo angefangen und sofort gibt es halt Stress, weil jeder sagt, ja, gerne Veränderung und gerne Transformation, aber bitte nicht bei mir. Mhm. Und ja, ob wir so langfristig vorankommen, ist natürlich nochmal die andere Frage.
Viktoria Reichelt, auch unter anderem Host des Formats mit dem wirklich, finde ich, wunderbaren Titel Die da oben, ja, weil das ja, das drückt ja einfach auch so viel aus, ne, von der Grundhaltung, mit der wir, glaube ich, ganz häufig, egal in welcher Position wir selber sind, daran gehen, ja, die da oben.
Absolut. Und wir gehen natürlich auch in einer anderen Sprache damit ran, ne? Weil wir gesagt haben, die da oben ist auch ein Politikformat für Menschen, die nicht jede Woche den 5 Leitartikel lesen, sondern vielleicht auch die Information in einer anderen Sprache haben wollen. Und was ich so wahrnehme, ist übrigens, dass das gar nicht nur junge Leute anspricht, sondern auch Erwachsene, die sagen, oh, endlich drückt es mal jemand auch so aus, dass ich es verstehe.
Also ich würde sagen, direkt nach Deutschlandfunk Kultur und allen Produkten, die wir so in die Welt setzen, schauen Sie mal auf YouTube oder anderen Kanälen auf die da oben.
Sehr gerne.
Schauen Sie sowieso das an, was Viktoria Reichelt macht, denn sie war nicht nur hier ein wunderbarer Gast, sondern ist es auch an anderen Stellen. Viktoria Reichelt, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier heute mit mir gemeinsam in Eberswalde.
Danke für diesen kleinen Ausflug, hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne und Dankeschön an Sie, meine Damen und Herren, liebe Studierende, dass Sie heute hier waren bei uns, Deutschland für Kultur live aus Eberswalde und wir sind ja weiter auf Tour und alle Informationen, die es dazu gibt, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/ontour. Weitere Termine und Informationen dazu. Dankeschön für heute und damit zurück ins Funkhaus.